Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wie erleben Menschen Transformationsprozesse in der Arbeitswelt wie jetzt Digitalisierung und Energiewende? Der doppelte Wandel, ein Feature von Manuel Walz.
Momentan arbeitet ja bei uns hier noch keiner mit den Robotern zusammen, weil die Roboter sind noch eingesperrt, wie man das so schön nennt.
Thorsten Ullmann ist Betriebsrat im VW-Werk Zwickau. Er führt in die Halle, in der die Karosserien der Autos gefertigt werden, die Karo-Halle, wie er sagt. Hinter großen Plexiglaswänden hantieren orange Roboter mit großen Stahlteilen. Mehrere arbeiten zusammen in einer solchen Zelle. Dazwischen sind Wege für die Menschen.
Es gibt aber jede Menge Projekte, da gibt es jetzt auch bei uns welche, die werden wir uns aber nicht angucken können, wo man versucht, diese Roboter aus den Zellen herauszuholen und die Roboter mit den Menschen Hand in Hand arbeiten. Das ist hier im Rohbau nicht machbar zurzeit, weil wir natürlich ganz andere Gewichte bewegen. Und je nach Gewicht muss der Roboter auch anders dimensioniert sein und das kriegen sie dann mit dieser Mensch-Roboter-Kooperation nicht hin.
Wie ist es tatsächlich? Also wer ist dann sozusagen der Chef, der Roboter oder der Arbeiter?
Das ist arbeitspolitisch gesehen ein schwieriges Problem zukünftig. Ja, natürlich ist es so, links, dass der Mensch der Chef ist. Aber es gibt ein gefühltes Thema, das praktisch mehr oder weniger als gut, nur Fotos, Uwe. Wie gesagt, der Mensch, sag ich mal, versucht natürlich immer diesen vorgegebenen Takt hinterher zu hecheln, was er aber eigentlich nicht schaffen kann.
Weil der Takt wird vom Roboter vorgegeben.
Ja, nein. Letztendlich bestimmt immer noch der Mensch, wann es weitergeht. Aber das Gefühl ist ein anderes.
Thorsten Ullmann hat zu DDR-Zeiten hier in Zwickau in diesem Werk seine Ausbildung gemacht. Im VEB Sachsenring. Der Trabi wurde hier gebaut. Nach der Wende hat Volkswagen das Ganze übernommen. Ullmann war dann erst einmal arbeitslos, hat verschiedene Weiterbildungen gemacht, sich anschließend wieder beworben und ist seit den 1990er Jahren im Werk beschäftigt. Er führt auf eine Brücke über einen der Roboterkäfige. Unter uns reichen sich zwei Maschinen die Karosserieteile zu.
Hier arbeiten jetzt die Roboter alleine, ja?
Genau.
Die sind eingesperrt.
Die sind eingesperrt sozusagen.
Und was machen die? Die verschweißen, oder?
Richtig, das ist hier die Seitenteillinie. Ich müsste jetzt gucken, das ist Seitenteillinie. Ne, die bauen praktisch das Seitenteil für das Fahrzeug komplett von vorn bis hinten auf. Ne, das geht ja dann hier weiter. Ne?
Aber hier arbeiten ja auch kaum Menschen, also mehr Roboter als Menschen, oder?
Also wenn man den Unternehmern, ne, da gibt es ja auch diverse Arbeitsgruppen auf oberster Ebene, da ist Volkswagen immer noch ein positives Beispiel, weil man versucht, dieses Gleichgewicht zu halten. Weil klar ist natürlich, der Roboter kauft keine Autos. Und das ist der Widerspruch des Systems in sich, was man irgendwann mal klären müsste. Deswegen ist das immer so ein Geben-Nehmen. Natürlich, wenn wir uns aber, wenn ich gerade an die Sachsenring-Zeiten zurückdenke, was das Thema körperlich schwere Arbeit betrifft. Ne? Und wir hatten hier auch bei uns im Werk ganz am Anfang Abteilung, da sind die Kollegen wirklich noch mit diesen schweren Handpunktzangen rumgerannt. Das ist aber eine Arbeit, wo ich dann wirklich sage, aus dem letzten Jahrhundert. Ne? Das will man nicht haben und dafür muss man auch Technik einsetzen, das ist so.
Ja, also das heißt, Sie übernehmen schon vor allem die Aufgaben, die man eigentlich auch nicht machen will.
Es ist zum Großteil so. Also die auch nicht mehr möglich werden.
Dass man die Körper einfach kaputt macht sonst.
Nun, es geht auch um Rationalisierung, da machen wir uns nichts vor. Ne? Wir leben im kapitalistischen System, hier gibt keiner Geld aus, ohne zu sagen, ich habe da was davon, das findet nicht statt. Da macht sich auch keiner was vor. Ja, das ist so, da geht es um Rationalisierung. Ne? Und da gibt es irgendwo, gibt es sicherlich in irgendwelchen Schubladen Papiere, wo sagen, es gibt einen lagerlosen Karosseriebau. Die Ideen gibt es garantiert irgendwo. Ne? Da gibt es andere Firmen, die sind da schon wesentlich weiter. Da gibt es sicherlich Ideen, aber momentan sind wir zum Glück noch nicht an dem Stand. Aber auch damit wird man sich als Betriebsrat beschäftigen müssen.
Industrie 4.0 ist das Schlagwort für das, was hier passiert. Im Karosseriebau in Zwickau mit einem Automatisierungsgrad von etwa 90%. Digitalisierte industrielle Produktion. Menschen, die wirklich Hand anlegen an das Auto, Arbeiter, die gibt es hier kaum. Die meisten bedienen die Maschinen. Wie nehmen die Menschen solche Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld wahr? Agnes Fessler ist Soziologin an der Universität Osnabrück. Sie hat genau diese Frage untersucht. Wie Arbeiter und Arbeiterinnen diese Transformation sehen, hängt davon ab, wo sie arbeiten und was dort passiert. In der industriellen Massenfertigung ist das vor allem die zunehmende Automatisierung durch Roboter. In der Produktion von Kleinserien dagegen dominiert immer noch Handarbeit. Allerdings mit digitalisiertem Werkzeug und Bauplänen. Es gibt digitalen Informationsaustausch und digitale Anlernprogramme. Bei aller Unterschiedlichkeit aber gibt es eine zentrale Gemeinsamkeit, hat Agnes Fessler festgestellt.
Also eine zentrale Erkenntnis in der Wahrnehmung der Beschäftigten, dass sie als Arbeitskräfte möglichst flexibel einsetzbar sind und dass diese Transformationen oder die Technologien das auch unterstützen sollen.
Agnes Fessler hat Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz Deutschland besucht und Gespräche mit ihnen geführt. Die Auswertung zeigt, ein zentraler Punkt in der Wahrnehmung ist die geforderte permanente Wandlungsfähigkeit. Sie betrifft im Prinzip die gesamte Produktionskette, die Kundenwünsche, der Markt, Innovationen, neue Wettbewerber, gesetzliche Vorgaben. All das könne sich rasch ändern, deshalb müssten die Produkte flexibel sein. Genauso wie die Produktion und damit auch die Produzenten. Jeder soll rasch reagieren können. Für manche sei das Flexibilität bis zur Beliebigkeit.
Und dass das aber eben auch clasht mit sicheren Zukunftsperspektiven, also einer inhaltlichen Perspektive, wo es mit der Arbeit und mit Kompetenzen und Produkten und Geschäftsmodellen hingeht, gegenüber einfach eben so einer permanenten Wandlungsfähigkeit, wo auch die Arbeitskraft eine Rolle drin hat, indem sie eben flexibel einsetzbar ist und auch eben ausführende Tätigkeiten eben hat, unterstützt durch Technologien und eben durch die digitalen Anlernsysteme auch Angelernte schnell eingesetzt werden können. Und das steht irgendwie so dem Bedürfnis gegenüber, auch eine sichere Zukunftsperspektive zu haben. Welche Kompetenzen sind in unserem Betrieb wichtig? Wo ist meine Rolle? Was ist meine Arbeit? Und auch für Identifikation und Wertschätzung der Arbeit.
Die Arbeiter haben erzählt, dass sie immer bereit sein sollen, eine neue Maschine zu bedienen, in einer anderen Abteilung zu arbeiten, dass sie nie wissen, was passieren wird. Eine Identifikation mit dem, was man dann gerade konkret tut, sei so nur noch schwer möglich, meint die Soziologin.
Das Thema kam von selbst, also das von jungen Leuten dann kam, dass man sich eigentlich nicht mehr wirklich als Arbeiter identifiziert, also diese Identität Arbeiter schwierig ist, weil man morgen schon wieder in einem anderen Bereich sein kann.
Permanent im Wandel begriffen, und das schon seit Jahrzehnten, ist in Deutschland auch das Ruhrgebiet. Kohle und Stahl prägten die Region. Inzwischen ist der Steinkohlebergbau Geschichte. 2018 hat die letzte deutsche Zeche zugemacht. Prosper Haniel in Bottrop. Thomas Neumann hat dort gearbeitet.
Ich war jetzt im Streckenvortrieb tätig. Das heißt, wir haben also die Strecken aufgefahren. Also wir sind komplett mit einer Teilschnittmaschine sind wir in den Berg gefahren. Dort haben wir dann dementsprechend abgebaut, also den Stein, und sind mit unseren E-Anlagen, der hing an einem Schienenstrang und wurde dann immer mitgezogen. Also die kompletten E-Anlagen hingen ja an der Schiene und wurden somit, je weiter wir nach vorne gekommen sind, immer mitgenommen.
Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
Thomas Neumann war 17, als er nach der Schule eine Lehre als Elektriker bei der RAG angefangen hat. RAG, das ist die Ruhrkohle AG, in der alle deutschen Zechen nach und nach zusammengeführt und schließlich stillgelegt wurden. Auch das Bergwerk Prosper Haniel. Dort hat er gelernt und über 20 Jahre gearbeitet.
Man geht dann in einer kompletten Kolonne, geht man dann ja zu seiner Baustelle hin und versucht natürlich, dass auch alle Mann wieder gesund wieder nach über Tage kommen. Also da hat jeder auf den anderen geachtet.
Können Sie so das Gefühl mal beschreiben, wenn man da so zusammen runterfährt?
Ja, es ist ein großer Zusammenhalt eben, dass man sich auf jeden verlassen kann in dem Sinne. Also ja, man fühlt sich dann wohl, dass man so zusammen ist und jeder passt auf einen auf ein bisschen. Das Zusammengehören, man macht die Arbeit auch zusammen, jeder hilft jeden irgendwo. weil es ja doch schwierige Arbeiten auch sind. Und dann ist man immer froh um jede Hand. Und das war dann auch so. Jeder hat da jedem geholfen.
Heute arbeitet Thomas Neumann bei Evonik, einem Chemiekonzern, der wie die RAG zur RAG-Stiftung gehört. Die Gewinne von Evonik und anderen Unternehmen, die zur Stiftung gehören, sollen die Ewigkeitskosten des Bergbaus finanzieren. Wir treffen uns auf dem Gelände seines neuen Arbeitsplatzes, dem Chemiepark in Marl am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Neumann ist immer noch Elektriker, betreut die Stromverteilung hier auf dem großen Werksgelände in den unzähligen Gebäuden und Werkshallen. Er ist immer auf dem Gelände zu finden, ist zwischen oder unter den zahlreichen Röhren und Leitungen unterwegs, sorgt dafür, dass alles funktioniert. Er ist viel an der frischen Luft, erzählt er. Das war früher anders.
Es waren natürlich auch bestimmte Bereiche, wo sehr starkes Klima war, gerade wie gesagt, da wo ich war im Vortrieb, weil wir immer sonderbewettert waren. Also wir haben immer die Wetter irgendwo über Schläuche nach vor Ort bekommen, sogenannte Lutten. Und dann haben wir natürlich auch nicht immer die frischesten Wetter gehabt. Dann kommt die hohe Luftfeuchtigkeit dazu, der Dreck, obwohl wir schon Entstaubanlagen vorne hatten, um nicht den ganzen Steinstaub, aber auch Atemschutz, also wie Staubmasken und sowas, hat man natürlich auch alles zur Verfügung gehabt. Ist natürlich dann bei der Wärme und sowas, ja, eine schwere Arbeit gewesen.
Ja. Haben Sie es gerne gemacht? Sind Sie gerne eingefahren?
Ich habe es gerne gemacht, ja. Ich habe mich von da aus ja hochgearbeitet, vom kleinen Elektriker bis zum Elektroaufsichtshauer. Also das ist eine arbeitende Aufsicht unter Tage gewesen. Man hat junge Burschen dann mitgenommen gehabt, hat denen dann sein Wissen auch weitergegeben. Es war natürlich eine sehr tolle Arbeit.
Damals wurde unter Tage fast alles selbst entschieden. Wenn es nötig war, konnten Geräte abgeschaltet werden. Heute muss Thomas Neumann für alles erst einmal einen Zettel ausfüllen. Körperlich sei die Arbeit heute wesentlich einfacher, weniger verschleißend, erzählt er. Er hat kompaktes Werkzeug, immer gute Luft. Trotzdem wäre er gerne unter Tage geblieben. Nicht rational sei das, Herz gegen Kopf. Allerdings fühlt er hier eine Sicherheit, die er früher nicht hatte. Zukunftsfest. Der Chemiepark Marl hat eine Perspektive, das Unternehmen investiert am Standort. Er geht davon aus, dass er bis zur Rente hier arbeiten kann. Das ist für ihn sehr wichtig, erzählt Neumann.
Meine Zeche war, also das Bergwerk Prosper-Haniel, war die letzte Schachtanlage, die geschlossen wurde, also Ende 2018. Ja, man ist ja dann in dem Alter, dass man nicht in den Genuss kommt, diese Anpassungsregel anzunehmen. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie geht's weiter für einen? Ne? Man hat Familie, die Aspekte zählen natürlich, kommt dann alles dann dazu. Und dann muss man sich natürlich irgendwann Gedanken machen, vor allen Dingen das nicht aussitzen. Wie gesagt, das wird schon irgendwie gehen, ne? Das geht dann irgendwie nicht. Also man muss sich selber drum kümmern und ja.
Warum kommen Sie nicht in den Genuss von den Anpassungsregeln? Weil Sie zu jung sind.
Erstmal, weil ich zu jung bin und weil ich die Grubenjahre nicht hatte. Also man musste 25 Grubenjahre haben und in dem Alter sein, wo ich leider noch nicht war.
Oder?
Ja, fast. Es fehlten 2,5 Jahre ungefähr. Ja.
Okay. Aber wie war das, als Sie dann dort gearbeitet haben und wussten, Zeche macht jetzt 2018 dicht?
Ja, das ist natürlich, das Ende kommt immer näher. Man denkt, das ist ja gut, dann macht man noch das eine Jahr, man macht das andere Jahr noch und es geht aber schneller, als man denkt. Und man hat es dann ja auch unter Tage so langsam auch gemerkt. Ja, also so die Tätigkeiten hat sich dann im Nachhinein nur noch auf Überwachung beschränkt. Man hat vorher viel mehr an Personal gehabt, an Leute, die natürlich sich auch schon umgeguckt haben, die schon eher gegangen sind oder schon eher was gefunden hatten. Und ja, es wurde hinterher auch unter Tage etwas anders in dem Sinne. Und ja, dann muss man sich irgendwie Gedanken machen, jetzt muss man sich auch irgendwie mal kümmern, was anderes zu machen.
So erschallt des Bergmanns Ruf bei der Nacht. So erschallt des Bergmanns Ruf bei der Nacht.
Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf.
Genau genommen befinden wir uns gerade in einer doppelten Transformation. Industrie 4.0. Digitalisierung der Produktion auf der einen Seite, Energiewende auf der anderen. Auch wenn viel über die Geschwindigkeit gestritten wird, mit der sich Deutschland von den fossilen Energien abwendet, die Energiewende ist in vollem Gang und sie gewinnt an Fahrt. Wie Thomas Neumann vor wenigen Jahren im Bergwerk, arbeiten heute tausende Menschen in Betrieben, die keine Perspektive mehr haben. In Kraftwerken, in Tagebauen, bei Zulieferern, die Teile für Verbrennungsmotoren herstellen. Sie wissen oder ahnen zumindest, meinen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr lange. Das macht etwas mit den Menschen. Das weiß auch Gudela Grote. Sie ist Professorin für Arbeitspsychologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, ETH.
Das erzeugt sicherlich riesengroße Fragezeichen und riesengroße Unsicherheit, wenn völlig unklar ist, was dann mit mir selber danach passiert. Und da wiederum ist eben die Frage, gibt es, wie auch immer, von Unternehmensseite, von staatlicher, von wie auch immer regionaler Seite, gibt es da wirklich irgendwie Auffangprogramme? Kann man schon absehen, in welche neuen Berufsfelder man sich vielleicht auch entwickeln kann aus diesem Beruf heraus?
Den Steinkohlebergbau gibt es nicht mehr in Deutschland und die Kohlekraftwerke werden immer weniger. Es laufen Bieterverfahren, in denen sich die Betreiber darum bewerben können, ihre Meiler abzuschalten, um dafür eine staatliche Entschädigung zu bekommen. Selbst das Kraftwerk in Hamburg-Moorburg, das erst 2015 ans Netz ging und rund 3 Milliarden Euro gekostet hat, hat sich an dieser Ausschreibung beteiligt. Bekommt es den Zuschlag, dann wird es 2021 nach 6 Jahren Laufzeit abgeschaltet. Es ist nicht mehr gut fürs Image des Vattenfall-Konzerns und nicht mehr wirtschaftlich. Dort arbeiten viele Menschen, die auch ohne langfristige Perspektive für ihre Aufgaben motiviert werden müssen.
Ein anderes Beispiel ist, denke ich, im Moment Kernenergie, wo einerseits ja noch Leute relativ lange gebraucht werden, weil bis dann tatsächlich in diesen Anlagen niemand mehr sein muss. Das dauert noch eine ganze Weile, auch wenn sie jetzt schon abgestellt sind. Und das ist ein Riesenthema. Wie hält man Leute da bei der Stange und schafft es noch, dass Leute auch in diesen Bereichen sogar noch Ausbildung anfangen, was gebraucht wird, damit wir noch genügend Leute haben? Und da ist, denke ich, ein ganz großes Thema, dass man auch aufzeigen kann, was habe ich eigentlich für, wie es immer so schön heißt, überfachliche Kompetenzen, also was habe ich in meinem jetzigen Beruf gelernt, was ich dann eben auch in anderen Bereichen nutzen kann und dass man das auch sehr gezielt relativ früh anfängt zu fördern.
Sowohl Thomas Neumann im Ruhrgebiet als auch Thorsten Ullmann in Zwickau sind in ihren Berufsfeldern geblieben. Aber das, was sie früher gemacht haben und was von ihnen heute gefordert wird, ist grundverschieden. Man muss sich ständig weiterentwickeln, versuchen irgendwie mit dem Wandel Schritt zu halten. Das erzeugt Zweifel und Zukunftsangst. Gerade die Energiewende verursacht viel Zorn bei Betroffenen. Manche leugnen den Klimawandel und fühlen sich von der Politik, von Klimaaktivisten und Greta Thunberg persönlich angegriffen und ihrer Zukunft beraubt. Und auch die Digitalisierung erzeuge Unsicherheit, mit der man umgehen müsse, sagt Arbeitspsychologin Gudela Grote.
Sie kennen sicherlich die Geschichte mit den Maschinenstürmern als eine direkte Reaktion darauf, dass Tätigkeiten einfach weggefallen sind oder man die Befürchtung hatte, dass sie wegfallen durch Maschinen. Im Moment stürmt so niemand die IT, die ja jetzt so die nächste große Welle ist. Die zentrale Frage ist dabei, und ich glaube, das war auch bei den Maschinenstürmern so, ist, wie sehr erlebe ich, dass ich auch über diese Veränderungen ein Stück weit Kontrolle habe, dass ich mitwachsen kann mit diesen Veränderungen, dass mir neue Wege aufgezeigt werden, wenn es meinen eigenen Beruf nicht mehr gibt, was denn dann für weitere Optionen da wären und dass ich auch erlebe, dass ich in dieser Veränderung unterstützt werde auf allen möglichen Ebenen in meinem Unternehmen, aber sicherlich auch durch das Bildungssystem, in dem ich funktioniere. Sicherlich auch einfacher, wenn ich persönliche Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann, finanziell wie auch von Kompetenzen her.
Wandel und Umbruch seien nämlich nichts Schlechtes per se, auch für die Betroffenen nicht, findet Gudela Grote. Dänemark sei hier ein gutes Beispiel. Das Land hat schon in den 1970er Jahren die sogenannten Flex-Security-Programme entwickelt und schließlich in den 1990er Jahren zusammen mit den Niederlanden eingeführt. Damit versucht der Staat, das Bedürfnis der Unternehmen nach Flexibilität und das Bedürfnis der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Sicherheit miteinander zu vereinen. Auf der einen Seite wurde der Kündigungsschutz aufgeweicht, auf der anderen Seite wurde das Arbeitslosengeld erhöht, die Weiterbildung gefördert und die Arbeitsmarktpolitik deutlich verstärkt.
Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen aber, das ist so ein bisschen meine These, Die finden viele Leute verwunderlich, aber ich bleibe mal dabei, dass wir auch zwischendrin eigentlich Unsicherheit brauchen, weil wir nur eigentlich an der Unsicherheit auch lernen können, uns verändern können. Und die zentrale Frage dabei ist, ob das in einer guten Balance ist. Es ist sicherlich für mich einfacher, mich in einen neuen Beruf hineinzuentwickeln, wenn gleichzeitig irgendwo klar ist, dass ich finanziell abgesichert bin, sei es durch solche Flexicurity-Programme, wie sie Dänemark mal gestartet hat, sei es, dass ich wirklich auch so eine Weiterentwicklung in der Unternehmung selber machen kann. Und da, glaube ich, Leute dann auch immer wieder die Erfahrung machen, dass das auch spannend sein kann, aus der Routine und aus dem Alltagstrott einer Tätigkeit, die man vielleicht mehr oder minder in der gleichen Form die letzten 20 Jahre gemacht hat, aus der auch herauszukommen. Aber das kann ich nur, wenn ich andererseits stabilisierende Faktoren in meinem Leben auch habe.
Im Automobilwerk Zwickau läuft gerade eine doppelte Umstellung. Die gesamte Fertigung wurde auf Elektroautos umgestellt und parallel dazu modernisiert, der Automatisierungsgrad weiter erhöht. Überall stehen jetzt brandneue Maschinen, die Arbeiter sind aber noch dieselben. Auch Thorsten Ullmann ist noch da.
Das war natürlich nicht so, dass die Leute im Markt alle gerufen haben, oh mega, jetzt werden wir endlich ein reiner Elektrostandort. Sondern wir haben da schon über einen langen Zeitraum ganz viel Aktion betrieben, um die Leute auch zu dem Thema abzuholen, weil du musst Belegschaft motivieren, das geht nicht ohne. Und das andere Thema, was man natürlich im Rohbau sehen, was relativ klar war, dass diese einfachen Tätigkeiten verschwinden und wir ganz stark in Richtung hier, bei uns nennen die sich ja Anlagenfahrer, das ist jetzt auch in dem Bereich Endmontagen, die kannten dieses Berufsbild vorher gar nicht. So, und auch im Bereich Montagen findet mittlerweile ein Automatisierungsprozess statt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen die Leute qualifizieren vorfällig. Ne?
Aber kommen die Leute da überhaupt hinterher dann so schnell?
Unterschiedlich. Ne? Es gibt, wie gesagt, wie heißen die Generation Y, Y und wie die alle heißen. Ne? Und je nachdem, aus welchem Spektrum die Leute kommen, haben die Jungen erfahrungsgemäß relativ wenig Probleme, weil die der Technik sehr aufgeschlossen gegenüber sind, während das mit den Älteren schwieriger ist. Ne? Da musst du aber dir einfach auch mehr Zeit nehmen und musst sagen, okay, der hat aber trotzdem dieselbe Chance, ne, da hinzukommen. Weil wir können uns ja keine neuen Leute stützen. Die sind da, die müssen wir beschäftigen, ne, das Unternehmen. Und dann ist es auch unser Job, gemeinsam mit dem Unternehmen darauf zu achten, dass die alle mitgenommen werden.
Und Sie haben gerade vorher gesagt, es haben nicht alle geschrieben, juhe, wir machen jetzt Elektroautos. Warum? Was waren da die Vorbehalte?
Das sind dieselben Vorbehalte, die in der ganzen Republik überall stattfinden. Ne? Braucht keiner, funktioniert nicht, keine Ladestruktur. Und wie gesagt, alles, was da so rüberkommt, ne? Dann sind wir der einzige Standort. Was passiert? Da kommen natürlich auch Berufsängste oder Jobängste, die da sind. Was passiert, wenn das Fahrzeug nicht läuft? Wir haben ja dann nur das. Und alles, was dazukommt, was erstmal für breite Skepsis sorgt. Ja.
War das nicht so, dass man gesagt hat, okay, dann sind wir eher jetzt zukunftsfest damit?
Das ist ein Prozess, der hat gedauert. Ich sage dann den unseren Kumpels und Kumpelinen immer, als die Bertha Benz das erste Mal zu ihrer Ausfahrt gestartet ist, die hat ihren Benzin in der Apotheke geholt. Da gab es auch keine Tankstellen. Ja. Glaubst du aber nicht. Trotzdem hat sich das Thema durchgesetzt. Ne?
Der derzeitige Umbruch ist kein singuläres Ereignis, weiß Thorsten Ullmann in Zwickau. Seit der Industrialisierung kam es immer wieder zu gewaltigen Brüchen, angefangen natürlich mit der Industrialisierung selbst. Und immer haben sich die Arbeits- und Lebenswelten dramatisch verändert. Diese Veränderungen und den Blick der Künstler darauf wollte Barbara Röhner im Museum der Bildenden Künste in Leipzig einmal abbilden. Für eine Sonderausstellung hat sie sich durch das Archiv des Museums gearbeitet.
Also die Idee war natürlich dahinter, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine überhaupt mal zu hinterfragen und ob das wirklich nur ein zeitgenössisches Phänomen ist oder wo sind eigentlich die Wurzeln. Und da kam uns Slogan fast, ja, oder dieser Topos, der optimierte Mensch.
Vier Umbrüche. Industrialisierung, Umstellung von Dampf auf elektrische Energie, Automatisierung und schließlich die Digitalisierung. gespiegelt in Kunstwerken der jeweiligen Zeit.
Also in den ganz frühen Anfangsjahren war es schon schwieriger, dort Bilder zu finden. Da ist einfach die Darstellung der Arbeiter oder des Arbeitens noch eine Ausnahme gewesen. Erst eigentlich mit Menzel oder mit Meunier kommen dann die Arbeiterdarstellungen und die dann natürlich in der Epoche der DDR ganz besonders präsent waren. Also da mussten wir schon sehr auswählen.
Gerade in den Anfängen der Industrialisierung dominieren dunkle Töne. Das Elend der Arbeiter findet sich auf vielen Darstellungen, aber auch ihre Kraft, das Heroische.
Von Constantin Meunier haben wir jetzt hier die Grubenarbeiterin aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, hier in sehr heroischer Darstellung. Also junge Frauen, die vor der Schicht in weißer Kleidung eben auf dem Förderturm stehen. Und man sieht eigentlich nur an der Grubenlampe, dass es eben halt Grubenarbeiterinnen sind. Das war für uns natürlich sehr spannend, hier auch Arbeiterinnen dargestellt zu bekommen, vor allem für die harte Arbeit. Dieses Bild thematisiert die Grubenarbeiterin im Borinage. Damals war das eben halt ein Zentrum der Schwerindustrie, auch des Kohlebergwerks. Aber die Lebensbedingungen waren damals also katastrophal, würde man heute sagen. Also Frauen wie Kinder mussten eben halt auch unter Tage arbeiten. Hier aber in einer Art und Weise dargestellter Idealisierung eigentlich.
Vor dem Hintergrund einer Industrielandschaft stehend, wirken die beiden Frauen nicht abgekämpft oder verhärmt. Die Töchter des Malers haben Modell gestanden. Authentischer dagegen der Arbeiter im Walzwerk. Adolf von Menzel malt ihn als kraftvoll zupackend in düster, rauchiger Umgebung. Die Ausstellung ist in einem Rundgang konzipiert. Und was besonders auffällt, ist, dass die Darstellungen im Lauf der Zeit immer heller werden, immer positiver. Je näher man zur Digitalisierung kommt und schließlich dort endet, desto heller werden die Werke. Sie sind nicht idealisierend, nicht unkritisch, wirken aber positiver.
Wollen wir noch auf das hier kurz, weil das fällt ja ein bisschen raus.
Ja, genau. Also den haben wir jetzt ja auch reingenommen, weil natürlich nicht jeder mit dieser Entwicklung Schritt halten kann. Und hier, wir sehen hier einen Obdachlosen, der vor einem Lüftungsschacht der Pariser Metro gegenüber des Louvres schläft, offensichtlich in einer kalten Jahreszeit. Daneben ist ein Eisheizkörper, also ein Radiator in Eis gegossen zu sehen. Und der stammt von dem Künstler Rainer Jakob, der diese Eisradiatoren in sämtlichen Großstädten Europas schon aufgestellt hat. Hier war das sogar Weihnachten gewesen, also Heiligabend, wo dieser Obdachlose eben anstatt Stelle von einer heimischen Umgebung da eben draußen kampiert. Ja, und einfach auch mal diese Kehrseite auch in heutiger Zeit darzustellen, war uns das wichtig. Ja.
Und was ist die Kehrseite genau? Also
dieses Nicht-Mitkommen, das Abgehängtsein.
Weder Thorsten Ullmann in Zwickau noch Thomas Neumann im Ruhrgebiet sind abgehängt. Sie gehen mit der Zeit, konnten die Veränderungen annehmen und haben sichere Arbeitsplätze gefunden. Das Werk in Zwickau hat gar eine Arbeitsplatzgarantie. Hier darf in den nächsten Jahren niemand gekündigt werden. Thorsten Ullmann stammt aus einer echten Automobilbauerfamilie, erzählt er. Sein Vater hat schon bei August Horch in Zwickau gearbeitet, dem Vorgängerwerk des VEB Sachsenring. Und sein eigener Sohn lernt jetzt auch wieder hier im Werk. Dass die Arbeitsbiografien an die künftige Generation vererbt werden, sagt die Soziologin Agnes Fessler, sei nicht mehr selbstverständlich. Viele, so hat sie es in ihren Gesprächen erfahren, wünschten sich etwas anderes für ihre Kinder.
Interessant ist aber auch, dass manche sagen, nee, die sollen lieber mit dem Kopf arbeiten, nicht mehr mit dem Körper. Also dieses Abwerten von handwerklicher Arbeit, körperlicher Arbeit, dass das schon fortgesetzt wird. Und sollen dann vielleicht in die Forschung und Entwicklung im Betrieb. Also das wäre dann so vielleicht ein Aufstieg. Und da finde ich halt interessant daran, dass vielleicht früher ein Aufstieg auch innerhalb eben dieses Betriebs oder innerhalb vielleicht zu der Arbeiterklasse auch möglich war. Also dass vielleicht auch noch die gesamte Arbeiterklasse aufgestiegen ist oder gesellschaftlich profitiert hat. Und heute eben offenbar so auch wichtig ist, die Arbeiterklasse zu verlassen.
Wie Thorsten Ullmann in Zwickau hat auch Thomas Neumann einen Sohn. Die Familie wohnt in Bottrop in einer Zechensiedlung. So wie früher, als die Kinder den Eltern in die Zeche folgten, ist es heute gar nicht mehr möglich. Sein Sohn geht noch in die Schule, wird das Abitur machen. Und dann?
Ja, das kann ich gar nicht beantworten, weil das weiß ich. Er weiß es wirklich selber nicht. Und ich kann es wirklich auch nicht sagen, wo sein Weg hingeht. Wünschen vielleicht einen handwerklichen Beruf, aber ist das das Richtige? Ist das was für ihn? Das weiß ich gar nicht. Wie gesagt, und man kann natürlich sagen, ja, mach eine Ausbildung und mach dann hinterher einen Techniker oder einen Meister, aber will er das überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Weil er selber gar nicht weiß, wo sein Weg überhaupt hingeht, ist es schwer.
Der doppelte Wandel, wie Menschen Transformationsprozesse erleben, ein Feature von Manuel Walz. Es sprach Timo Weißschnur, Regie hatte Roman Neumann, technische Realisation Ralf Perz, Redaktion Konstanze Lehmann.